Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Wir dürfen aus Gnaden heute Morgen den Kolosserbrief ein wenig betrachten und besonders einige Verse aus Kapitel 3, die Verse 1 bis 4, Kolosser Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Zunächst geht es hier in dem Kapitel, gibt es das wunderbare Zeugnis, das alle Begriffe übersteigt, nämlich über die überragende Herrlichkeit und die Vorrangstellung des Sohnes Gottes. Die Vorrangstellung des Sohnes Gottes sowie über das Erlösungswerk dieses Herrn und Heilandes, des Herrn Jesu Christi. Da steht, er ist vor allem und alles besteht in ihm. Und so heißt es dann weiter, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Darauf folgt dann das Gebet des Apostels im nächsten Kapitel oder auch im ersten, dass er gehört hat von dem Glauben der Geschwister in der Gemeinde in Kolossee, von ihrem Glauben an den Herrn Jesus Christus und dann dafür dankt und zugleich fürbittend an sie herantritt, dass sie erfüllt werden, das ist sein Gebet und seine Fürbitte und das gilt uns, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens, mit aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit sie des Herrn würdig wandeln und in ihm als in allem wohlgefällig sind und in ihm in allem wohlgefällig sind. Und dann kommt eine Stelle, die mir immer Hilfe war und euch vielleicht auch. Da heißt es, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt, er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir sind ja mit ihm nicht nur begraben, sondern auch auferstanden, sagt die Schrift, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Diese überaus herrliche Stellung des Gläubigen in der Vereinigung mit dem Herrn Jesus Christus und seinem Tod und in seiner Auferstehung, ja, die uns vor der weltlichen Torheit befreit oder befreien sollte und uns auch durch das Geisteswirkung zur Umgestaltung unseres Lebens mit Christus aus Gott führt, will uns aus Gnaden auch heute Morgen durch das Wirken des Heiligen Geistes an unser Trachten und an unsere lebendige Hoffnung auf ihn erinnern, ermuntern, trösten. Und zwar zunächst mit diesen Versen aus Kapitel 3, wie ich jetzt verlesen möchte, Kapitel 3, 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Ja, dieses Suchen und Trachten, das ist ja unser Glaubenskampf, der uns vom Herrn, von Gott verordnet ist, wie wir wissen. Es geht ja um das Seiende, nicht, dass er lebt, regiert und wiederkommt und dass wir mit ihm diese unaussprechlich innige Verbindung haben, wie Rebe und Weinstock. Wir kennen das. Aber, und das ist jetzt die Frage, ob wir bereit sind, durch das Geisteskraft heute Morgen auch durch diese Schrift ermahnt zu werden. Es geht da um fast ein Imperativ, eine Befehlsform, trachtet nach dem, was droben ist. Ich meine, wenn wir das immer wieder neu vor Augen haben, was im Kapitel 3 steht, Vers 12, da steht dieses wunderbare Wort, und das müsste man sich immer wieder einprägen, dann sieht das schon anders aus mit unserer Sicht, die wir haben, mit unserem Trachten, dass wir nämlich Geliebte sind. Geliebte Gottes. Geliebte Gottes. Ist unverständlich, aber wahr. Und wenn wir das nicht begreifen, wir können es trotzdem glauben, durch das Geisteswirkung. Du und ich, wir sind, wenn wir neugeboren sind, wiedergeboren sind, Geliebte Gottes. Ist unvorstellbar. Ja nun, wir kennen ja unser Problem, das wir immer wieder neu haben, bei der Flut der Informationen, die auf uns einprasseln, dass wir diesen Blick verlieren, oft verlieren, und dass dieser Sinn uns weiterhin nicht mehr so beschäftigt. Man muss fragen, worin hat das seinen Sinn, seinen Grund? Der Apostel Paulus ermuntert uns in 2. Korinther 6 zum würdigen Gebrauch der Gnade Gottes. Darum heißt es dort, geht aus von ihnen, nämlich von den Ungläubigen, und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt kein Unreines an, so will ich euch annehmen. Und so finden wir in Gottes Wort eine große Anzahl von Geboten, Beispielen und Lehrsätzen, die das oft missverstandene Thema der Absondung zum Inhalt haben. Es geht ja nach dem Willen Gottes und nicht nach unserem Willen und Gutdünken, nach unserem Lust und nach unserem Belieben. Denken wir einmal an die Bedeutung unserer Erlösung, die uns die Bibel bezeugt, durch den Auszug des Volkes Gottes oder Israels aus Ägypten. Die Frage, wie befreite Gott die Israeliten aus der Hand des Verderbers? Wie? Durch das Passahlamm, wie wir wissen. Als der Engel Gottes durch Ägypten ging und die Erstgeburten tötete, zog er an den Häusern vorbei, an denen Blut war. Die ganze Frage der Errettung hängt also nicht damit zusammen, ob die Tür gut ist, die Türpfosten eine besondere Eigenschaft haben, die Hausbewohner würdig oder der Erstgeborene gehorsam sei. Es ist vielmehr das Blut, das die ganze Sache entscheidet. Das Blut des Herrn Jesu Christi, wie wir jetzt im neuen Bund leben dürfen. Und wir, die Erretteten, sind durch das Blut erlöst worden, wie wir es eben gehört haben und gesungen haben. Wir wollen das aber nicht vergessen, dass wir, wenn wir einmal durch das Blut erlöst worden sind, uns zum Auszug, ähnlich wie die Israeliten aus Ägypten, aufmachen müssen. Gott erlöst ja niemand und lässt uns dann in der Welt, damit wir als seine Christen im gleichen Stil weiterleben können oder wollen. Jeder wiedergeborene Mensch, jeder geborene Christ, sobald er errettet worden ist, sollte den Stab in seine Hand nehmen, sinnbildlich gesprochen, und sich zum Auszug aufmachen. Trachtet nach dem, was droben ist. In einer Kinderstunde vor einiger Zeit wurde gefragt, als die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus erzählt wurde, welcher die Kinder lieber sein möchten, der Reiche in seinem Lebensglück und in seinem späteren Leiden oder aber der irdisch leidende Lazarus, der danach jedoch seine Freude hatte. Daraufhin die Antwort einer Achtjährigen, während ich lebe, möchte ich der Reiche sein, nach dem Tode aber Lazarus. Ähneln wir nicht oftmals diesem Kind? Ähneln wir nicht oftmals diesem Kind? Zur Erlösung gehört die Absonderung. Das Blut Jesu Christi schafft eine Trennung zwischen den Lebenden und den Toten. Das Blut trennt die Gotteskinder von den Kindern der Welt, den geistlich Toten. An der Art und Weise, wie die Kinder Israels Ägypten verließen, können wir sehen, wie schwierig es war, denn Ägypten hielt sie zurück. Der Grundgedanke Pharaos, des Widersachers, war der: Wenn sie Gottes Volk sein müssen, dann sollen sie es wenigstens in Ägypten sein. Denn wer Gott in Ägypten dient, dient auch dem Pharao. Sie wären sowohl Gottes Diener als auch Satans Diener. Wir müssen uns also fragen lassen, ist es unser Wunsch, Gott zu dienen und in der Welt zu bleiben? Dann werden wir, du und ich, nicht umhin kommen, uns den Frieden Gottes nehmen zu lassen. Dann bedeutet uns sein Wort nicht mehr viel. Dann bedeutet uns die Gemeinschaft mit den Gläubigen, den Heiligen, auch nicht mehr viel. Anhand der Lebensbilder von Noah und Lot zeigt uns der Apostel Petrus im 2. Petrus, wie das Leben des Gläubigen in einer gottlosen Umgebung immer eine ernste Prüfung bedeutet. Von der Welt abgesondert sein heißt doch, von diesem Weltsystem im moralischen Sinn abgesondert zu sein. Es bedeutet nicht, die Welt als Ort zu verlassen. Ägypten versinnbildigt dieses System, in dem Augenlust, Fleischeslust und hoffärtiges Wesen die Menschen ergötzen. Und die Wüste, von der hier die Rede ist, ist ein Bild für den Ort, an welchem wir leben, wir als Christen. Seit wir Christen sind, ist unser Weg in der Wüste nicht im vermeintlich ergötzlichen Ägypten zu finden. Es genügt auch nicht, den Herrn Jesus allein mit dem Mund zu bekennen. Wir müssen auch unser eigentliches Wesen in ihm haben. Dieses Wort in ihm sind wir. Das ist so gewaltig, das können wir nicht verstehen, aber das ist das Herrlichste, dass wir in diesem Herrn sind, der Himmel und Erde geschaffen hat und erhält. Wir müssen die neue Stellung, die wir in dem Herrn empfangen haben, erkennen, immer wieder aufs Neue erkennen und schätzen. Über alle Dinge. Denn so sagt der Jesus Christus in Matthäus 6, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das weiß unser Widersacher auch sehr genau. Wir sind ja Bürger des Himmels, Bürger des Himmels. Hören wir genau hin, Gottes Hausgenossen, unvorstellbar, sind wir doch durch ihn unseren Heiland geworden. Sollte es da nicht selbstverständlich sein, dass wir ihn wieder lieben und damit alles verlassen, was ihn verunehrt? Wir können Gott nicht dienen, wenn wir uns noch von der Welt ketten lassen, wenn wir noch nicht innerlich von ihr ausgezogen sind, und sei es auch nur in einem einzigen Punkt. Wir lesen in 1. Chroniker 16,9, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke die, so von ganzem Herzen an ihm sind. Betrügen wir uns nicht selbst um unsere Kraft und um unseren Frieden, die uns tragen könnten, wenn wir nur mit halbem Herzen ihm nachfolgen. Der rettende Glaube schließt zwei grundlegende Elemente ein. Ganze Hingabe an diesen Herrn, der sich uns ganz gegeben hat. Und das zweite Element, völliges Vertrauen zu diesem Herrn und Heiland. Das sind die beiden Elemente, ganze Hingabe und völliges Vertrauen. Nur so, wenn wir zu dieser Fülle in ihm kommen, von der unser Heiland spricht, die unser Leben reich und lebenswert macht. Und wer möchte nicht ein erfülltes Leben haben? Dieses Leben eben ist nur bei ihm zu finden, wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir als Geschöpfe danach trachten, den Willen des Schöpfers zu tun. Ein treuer Zeuge Jesu, der später Märtyrer werden durfte, hat 5 Grundsätze entwickelt, der Absonderung, die ich in etwa so streifen möchte. Das sind Gehorsamsschritte, die zu tun sind und die uns überaus hilfreich sein können. Das ist erstens, das sind Dinge, welche die Welt als eines Christen unwürdig erachtet. Wir müssen uns von allem absondern, wovon die Welt meint, es gezieme sich nicht für einen Christen. Unsere Handlungen dürfen Ungläubige nie dazu veranlassen, den Kopf zu schütteln und zu sagen, treiben auch Christen solche Dinge? Oder halten sich Christen auch an solchen Stätten auf? Sie haben ein Gespür dafür. Sie rechtfertigen ihre Sünden. Du und ich, wir dürfen das nicht. Es ist für einen Christen, ein Wiedergeborenen, etwas Schändliches, von der Welt zurechtgewiesen zu werden. Abraham wurde seiner Lüge wegen von Abimelech gerügt. Dies wird als eine der schamwürdigsten Begebenheiten in der ganzen Bibel bezeichnet. Ungläubige mögen lügen. Das erfahren wir täglich in unserer Umgebung. Aber sollen wir auch dasselbe tun? Dinge, von welchen die Ägypter viel halten, sie stehen uns nicht zu. Sie müssen wir meiden. Und so sind zweitens Dinge, welche nicht mit unserem Verhältnis zum Herrn zu vereinbaren sind. Alles, was nicht mit unserem Verhältnis zum Herrn zu vereinbaren ist, muss abgelehnt werden. Der Herr wurde auf der Erde gedemütigt. Können wir dann nach Ehre trachten? Er wurde als Verbrecher gekreuzigt. Können wir uns um den Beifall der Welt bemühen? Man schalt ihn als einen Besessenen. Sollen wir von den Menschen das Lob erwarten, wir seien besonders gescheit und vernünftig? Solches Trachten offenbart mangelnde Konsequenz in unserem Verhältnis zum Herrn. Dadurch werden wir anders als der Herr oder treten gerne in Widerspruch zu ihm. Was sagt die Schrift? Ein Jünger ist nicht über den Lehrer, über den Meister, und ein Knecht nicht über seinen. Das sagt der Jesus sehr deutlich und klar in Matthäus 10, Vers 24. Der Herr dabei auf unser Verhältnis zur Welt. Wie wir hier Scheltworte und böses Gerücht, wie es in der Schrift heißt, werden erdulden müssen. Wenn wir anders als unser Erlöser behandelt werden, dann muss etwas Grundsätzliches in unserem Verhältnis zum Herrn verkehrt sein. Und so lasst uns vielmehr darauf achten, dass wir zusammen mit anderen Gotteskindern diesen gemeinsamen Weg des Herrn gehen, ihm nachfolgen. Welche Bedingungen der Herr begegnete, werden auch wir ausgesetzt werden. Das hat er uns vorausgesagt. Wer ihm nachfolgen will, was muss der sein? Der muss bereit sein, das Kreuz auf sich zu nehmen. Bei unserer ersten Begegnung mit dem Herrn lädt er uns nicht mit folgenden Worten ein, siehe, wie herrlich es ist, sondern vielmehr er geht an uns die Aufforderung, wenn jemand mir nachkommen will, was muss der sagen oder sein oder ertragen? Der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Er hat uns zuvor gewarnt, dass wir zum Kreuztragen berufen sind. Dies ist unser Weg. Es gibt keinen anderen, dem Herrn zu folgen. Sein Verhältnis zur Welt ist unser Verhältnis zur Welt. Das Einssein mit dem Herrn bekennt Paulus in Galater 6. Von mir aus sei ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Die Welt hat ja unseren Herrn gekreuzigt. So stehen wir jetzt auf der Seite des Herrn und proklamieren, dass wir der Welt und die Welt uns gekreuzigt ist. Es kann zwischen den Zweien nach dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift zu keiner Verständigung kommen. Wenn wir das erkannt haben, rühmen wir uns des Kreuzes. Was die Menschen auch sagen müssen oder sagen mögen, das Kreuz bleibt eine historische Tatsache. Daran kann nichts geändert werden. Auf der einen Seite die Christen, auf der anderen Seite die Welt und dazwischen das Kreuz. Von daher lässt sich auch die oftmals zu hörende Fragestellung lösen, ob diese oder jene Beschäftigung weltlich sei. Es ist gewiss schwierig, alles genau abzuklären, aber wir können einen Grundsatz anwenden, nämlich genauso wie die Welt im Widerspruch zum Kreuz steht, so stehen sie auch im Widerspruch zum Herrn, sodass wir mit einem offenen und demütigen, unvoreingenommenen Herzen zum Herrn gehen. Er kennt den Unterschied der beiden Seiten. Er lässt uns das erkennen. Und so brauchst du und ich die Fragestellung im Alltag, unserem praktischen Leben: Wie verhielt sich diese Sache zum Herrn, als er auf der Erde war? Welches war das Verhältnis des Herrn zu den Menschen der Welt? Wenn dein Verhältnis sich von dem des Herrn Jesu nicht unterscheidet, dann ist es gut. Wenn aber deine Stellung nicht dieselbe ist wie auch die seine, stimmt etwas nicht. Wir folgen, sagt die Offenbarung, wir folgen dem Lamm, das geschlachtet worden ist. Wir stehen auf der Seite des Lammes, auch da, wo es erwürgt wurde. Alles, das nicht diesen Standort einnimmt und der Stellung des Herrn widerspricht, ist weltlich. Und davon, sagt die Schrift sehr eindeutig, müssen wir uns absondern. So bezeugt das Gottes Wort. Und ich komme jetzt zum dritten, und das ist vielfach unser Problem, auch mein Problem: Dinge, die das geistliche Leben dämpfen. Und wiederum müssen wir die Frage stellen: Was ist von der Welt? Einfache Antwort: Alles, was dein und mein geistliches Leben dämpft, ist von der Welt. Alles, was dein und mein Eifer zum Beten, zum Bibellesen oder zum Zeugen leben will, ist von der Welt. Die Welt schafft eine Atmosphäre, die unsere Liebe zum Herrn abkühlt. Demnach können auch Dinge, die nicht sündhaft sind, zur Welt gezählt werden. Viele solche Dinge stehen hoch im menschlichen Ansehen. Unsere Frage sollte aber sein: Führen Sie uns näher hin zum Herrn. Führen Sie uns näher hin zum Herrn, zu seiner Fülle. Oder dämpfen Sie unser geistliches Leben. Es können wirklich gute Sachen sein, aber nachdem wir sie einige Male getan haben, beginnt das Feuer im Herzen schwächer zu werden. Wer kennt das nicht? Denken wir nur an den vielen Fernsehkonsum. Wenn wir dann müde geworden sind nach einem Programm, wir wollen vielleicht nur die Tagesschau sehen und kleben dann hinterher am Sessel fest. Und wenn wir dann aufstehen, dann haben wir keine Zeit und Lust mehr zum Lesen, dann sind wir müde. Und so geht das dann weiter. Das kann sich nachher so entwickeln, dass man dann gar nicht mehr zum Bibellesen und zum Beten kommt und dass man auch nicht mehr seine Sünden bekennen kann, wenn man das gar nicht mehr so empfindet. Das ist uns zur Warnung gesagt. Trachtet nach dem, was oben ist, wo Christus ist, zur Rechten Gottes. Da wollen wir doch hin. Das ist doch unser Ziel. Wir sind auf dem Wege. Ja, wir wünschen uns immer wieder neu, dass durch die Gnade des Herrn wir nicht zu diesem Gefühl der Leere kommen, sondern dass es uns ein Bedürfnis ist, ein Verlangen ist, ein gutes Zeugnis zu haben. Ein Zeugnis unserer Hoffnung, wenn wir gefragt werden, in unserem Wandel, in unserem Tun und Lassen. Und das heißt also, wie sündlos und richtig solche Dinge auch sein mögen, die wir in unserem Alltag immer wieder erleben, sie müssen doch als Dinge der Welt bezeichnet werden. Alles, was unser geistliches Leben beeinträchtigt, ist von der Welt. Gottes Wort mahnt uns: Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und dazu zählen jetzt auch viertens unsere gesellschaftlichen Beziehungen, unsere Anlässe, die unser Zeugnis verhindern. Wenn unsere gesellschaftlichen Verbindungen unser Zeugnis unter den Scheffel stellen, dann gehören sie zur Welt. Wie können wir beispielsweise in einer gesellschaftlichen Beziehung leben bzw. sie bewusst aufrechterhalten, wenn wir dabei nicht bekennen können, dass wir dem Herrn gehören, sondern aus Höflichkeit vielleicht vorschützen müssen, dass wir mit ihnen fast gleicher Meinung sind, indem wir zuhören und den Unerlösten vielleicht zulächeln und ihnen gefallen wollen. Viele Gotteskinder wurden sachte in die Welt zurückgezogen, schreibt dieser Zeuge, weil sie es versäumten, im gesellschaftlichen Leben klare Grenzen zu ziehen. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, nicht, dass wir willentlich uns der Gemeinschaft mit anderen entziehen. Wir folgen dem Herrn, sowohl im Essen als auch im Trinken. Wir sind keine Asketen, sondern wir wollen uns mit den Menschen abgeben und uns um sie mühen. Doch müssen wir dabei, und das ist das Wichtige, unsere Stellung wahren. Unsere Stellung muss gewahrt werden. Wenn gesellschaftliche Kontakte unsere geistliche Stellung beeinträchtigen, wissen wir, dass sie von der Welt sind. Der Psalmist sagt in Psalm 1, glückselig der, der nicht tritt auf den Weg der Sünder, nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Das haben wir sicherlich auch an uns erfahren, wie Sünde und gottloses Wesen äußerst ansteckend sind. Und das sollten wir uns, meine ich, sehr gut merken. Wir müssen daher unbedingt solche Sachen meiden und ihnen sogar fliehen. Wir kennen das von Josef und Potiphar. Und dann gibt es noch etwas, was man vielleicht in den Worten ausdrücken kann: Wer von Gott geboren ist, der liebt auch die, die von Gott geboren sind. Und dazu gibt es Dinge, die schwache Gläubige verurteilen. Alles, was dem Gewissen von schwachen Gläubigen ein Anschluss ist, müssen wir als weltlich einstufen. Paulus konnte sagen, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Er veranschaulicht dieses anhand eines extremen Beispiels in 1. Korinther 8, 13. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich für immer kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Es ist nicht einfach, sich von Speisen zu enthalten, wie wir wissen, besonders wenn Paulus an Timotheus schreibt, etliche werden vom Glauben abfallen und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat, zur Annehmung mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Aber Paulus ist bereit, sogar ins Extreme zu gehen. Ob man gewisse Speisen isst oder nicht, ist für ihn unwichtig. Seinen Nachfolgern mag jedoch solche Erkenntnis fehlen. Seinen Nachfolgern. Er weiß, wo er aufhören muss, aber die ihm folgen, könnten einige Schritte zu weit gehen. Wenn er Fleisch isst, könnten sie sich in den Götzentempel setzen und vom Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, essen und später sogar in Götzendienst fallen. Wir müssen daher auf solche Dinge achten, die schwache Christen als weltlich verurteilen, auch wenn sie es nicht sind. Das gebietet uns was? Wer? Die Liebe Christi, die uns immer wieder nachgeht. Ist das nicht wunderbar, dass der Herr uns immer wieder nachgeht bei all unserer Schwachheiten, Verfehlungen, dass wir einen solchen Heiland haben, der so barmherzig und treu mit uns umgeht? Nun, soweit diese Grundsätze der Absonderung, wie sie uns Gottes ewig gültiges Wort lehrt. Darum heißt es, geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr im 2. Korinther, und rührt nichts Unreines an. Und ich werde euch aufnehmen, und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also der Herr, der allgenügende Gott, Herr Jesus Christus, beruft uns, aus der Welt auszugehen, sodass er uns als Söhne und Töchter aufnehmen kann. Und alle, die vom Herrn aufgenommen werden, sind automatisch, das Wort ist nicht gut, sind von der Welt durch ihn abgesondert. Durch ihn. Und wir können dann die Kostbarkeiten dieses Herrn schmecken, der uns in seine Gemeinschaft gerufen hat. Wenn wir das nicht so sehen, dann wird uns nicht alles, wie der Apostel Paulus sagt, gekot ansehen im Vergleich zu ihm, ja, dass er sagte, gegenüber der Erkenntnis dieses Gottes, dieses großen Gottes und Heilandes, ist alles nichts. Wenn wir das nicht tun, werden wir dann fälschlicherweise noch manche irdischen Schätze für gut halten, die im Grunde genommen doch keinen Ewigkeitswert haben und die uns nur hindern wollen. Der Psalmist konnte beten, in Psalm 73, vergeht mein Fleisch und mein Herz, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Psalm 73, 26. Jetzt erhebt sich neu die Frage, wer kann solche Glückseligkeit erfahren? Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott. Im Grunde genommen nur solche, die wirklich ausgegangen sind. Solche, die alles Fleischliche einbüßen wollen. Denn dann werden wir auch das Einssein in Christo, wie es uns in der Schrift bezeugt, wirklich erfahren. Dieses Einssein in ihm. Und dieses Einssein in Christus hat dann auch alle möglichen Unterschiede zwischen uns und seinen Kindern erkannt und wird auch Konsequenzen nach sich ziehen. Und diese Tatsache ist für den Bau der Gemeinde, auch für unsere Gemeinde hier, für unsere kleine Gemeinde Jesu, von grundlegender Bedeutung. Die Welt legt ja bekanntlich großen Wert auf ihren persönlichen Status. Als Christen indes sollten wir alle natürlichen Standesunterschiede fallen lassen und nicht in die Gemeinde, der sein Leib ist, hineinnehmen. Ebenso verhält es sich auch mit den nationalen Unterschieden. Wir haben ja einen Bruder unter uns, über den wir uns sehr freuen, einen jungen Bruder aus China. Wir hatten gestern noch ein sehr gutes Zeugnis von ihm bei uns zu Hause. Es ist doch das Leben aus Christus, das uns eint, das über geografische Grenzen hinausgeht. Solche äußerlichen Dinge müssen also gelassen werden. Es ist beispielsweise nicht gut, ich habe das lernen müssen, wenn ich mit Geschwistern aus der Welt zusammen war, dann sage ich nicht, das ist der englische Bruder oder der chinesische Bruder, sondern es ist der Bruder aus England und der Bruder aus China. Das hört sich irgendwie kompliziert an und was weiß ich, für viele erscheint es nicht so vernünftig, aber es sind Brüder aus dem Land. Ja, hat sie herausgenommen. Sie sind nicht mehr von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Johannes 17. Wir sind nicht mehr von der Welt. Wir sind noch in der Welt. Und wir sollten das einfach beachten, dass wir Brüder haben im Himmel und auf Erden und dass wir einmal mit ihm vereint sind, aus allen Nationen, Stimmen und Sprachen. Können wir uns das vorstellen? Wir sind durch ihn, in ihm verbunden. So besitzen wir auch durch seines Geistes Kraft, eben diese Klassenunterschiede zu überwinden. Jakobus beispielsweise verurteilt das Beachten von Klassenunterschieden im Kapitel 2, Verse 4, 2 bis 4 aufs Schärfste. In der echten Gemeinschaft mit unserem Herrn kommen wir auch zur echten Gemeinschaft mit seinen Kindern. Dann wird sein Segen mit uns sein. Und das schließt auch ein, dass wir uns in unserer Verschiedenartigkeit annehmen. In unserer Verschiedenartigkeit annehmen. Dann werden wir unser fleischliches Wesen, das andere oft hindert und anders zu Kritik und Spaltungen geben kann, nicht in die Gemeinde nehmen. Wir werden dann nicht mehr der Maßstab sein wollen. Denn das hat mit Christus nichts gemein. Wir müssen und können dann alles abweisen, was zum alten Menschen gehört, wenn wir ihn ausgezogen haben und den neuen Menschen angezogen haben. Es geht um unseren himmlischen Sinn. Und er sollte uns bestimmen. Trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist, zur Rechten Gottes. Unser Leben ist in ihm, haben wir gelesen. Können wir das verstehen? Dass Christus in uns wohnt. Dass wir mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit, wenn er wiederkommt, wenn er offenbart hat. So sollte also kein Zeichen im Fleisch irgendwie unsere Einheit in Christus beeinträchtigen. Das sollte unser Trachten sein. Damit es nicht zu einem frommen Rühmen im Fleisch kommt, wovor die Schrift ja warnt. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Wir sind sein Werk. Jeder, der von Gott erwählt und darum auch Christus nachfolgt, ist doch eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur in ihm. Und in ihm haben alle natürlichen Unterschiede keine Gültigkeit. Wir sollen von dem anderen höher denken als von uns selbst. Ist das nicht unser großes Problem? Bei unserem Egoismus, den wir in uns tragen, von unserem Hochmut. Wenn einer meinte, ohne Sünde ist, ich hatte manche Gespräche in dieser Richtung, der, wenn er offen ist für Gottes Wort und Wirken, der muss bekennen, ja, das ist bei mir doch ein Manko, dass ich den anderen nicht höher achte als mich selbst. Und das sollte so nicht sein. Er befreit uns von uns selber. Was auch das Schwierigste in unserem Leben für uns sein mag, ist jedoch nicht für ihn schwierig, wenn wir ihn nur an uns wirken lassen. Lass Gott in deinem Leben wirken, haben wir ein Traktat herausgegeben vor einiger Zeit von Hallis Biesters. Das ist wunderbar, wie wir Gott immer wieder hindern, dass er nicht an uns wirken kann. Für mich ist tröstlich und für dich wahrscheinlich auch, dass er nach seinen unverbrüchlichen Zusagen gerade in unserer Schwachheit, die wir an uns tragen, sich als Stärke und als Kraft erweisen will und erweist. Und so lasst uns täglich von uns wegschauen, trachten nach dem, was droben ist, durch seine Kraft, auf ihn, den Anfänger und Vollender des Glaubens, schauen. Er will uns und er ist uns im Grunde genommen alles. Und wir dürfen deshalb ganz getrost unseren Blick aufwärts zu ihm wenden. Und so sagt der Apostel Petrus, ihr als die lebendigen Steine baut euch auf zum geistlichen Hause und zum heiligen Priestertum, zu opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Warum? Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk des Eigentums, damit ihr die Tugend dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht, euch, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, nun aber begnadigt seid. Er hat uns ja bekehrt, wie es in 1. Thessalonicher steht, 1. Thessalonicher 1, Verse 9 und 10, ihr seid, das heißt du und ich, bekehrt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesum, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst. Und so dürfen wir heute Morgen danken, Gott danken dafür alle Zeit, dass er uns Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.